So klingen BDS-Demonstranten am 31. Januar 2020 in Berlin vor dem Deutschen Bundestag, die ein freies Palästina vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer fordern. Ein Slogan, den manche als ziemlich eindeutigen Aufruf zur Auslöschung des Staates Israel verstehen. BDS. Das steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen den Staat Israel. Eine hochumstrittene Bewegung, die in unseren gesellschaftlichen Debatten immer häufiger vorkommt. Es gibt im deutschen Kulturbereich gerade wohl keine Abkürzung, die umstrittener, provozierender, unversöhnlicher wirkt als diese. Zuletzt sind beispielsweise der designierte Chef des Berliner Haus der Kulturen der Welt oder der britische Filmemacher Ken Loach unter Druck geraten, weil sie Sympathien mit dem BDS haben sollen. Aber was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Wie gefährlich ist der BDS? Und wo berührt er vielleicht Punkte, die zu Recht diskutiert werden sollten? Wird der BDS-Vorwurf für die Linken gerade das, was der Nazi-Vorwurf für manchen Rechten ist? Oder hat der Antisemitismus wirklich eine neue, gefährliche Verkleidung gefunden? Darüber möchte ich im heutigen Podcast für Deutschland mit zwei Frauen sprechen, die dazu grundlegend gegensätzliche Positionen vertreten. Wir reden einerseits mit einer führenden BDS-Organisatorin und andererseits mit einer Schriftstellerin, die im woken morallinken Milieu gerade eine bedrohliche neue Judenfeindlichkeit zutage treten sieht. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 18. August und ich bin sehr gespannt auf die nächste Dreiviertelstunde.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Zugeschaltet ist mir jetzt aus Portugal Maren Mantovani. Sie ist gebürtige Italienerin, studierte in Deutschland Oriental Studies, kam 2001 zur Zeit der ersten Intifada nach Palästina, hat dort 10 Jahre gelebt und arbeitet seitdem weltweit als politische Aktivistin. Sie ist Mitglied im internationalen Sekretariat der palästinensischen BDS-Kampagne. Ich grüße Sie, Frau Mantovani.
Grüß Gott und vielen Dank für das Interview hier.
Frau Mantovani, zu Beginn, wie sind Sie zur Anhängerin des BDS geworden?
Ich glaube, dass mein Lebenslauf eigentlich sehr paradigmatisch ist für das, was sehr viele der BDS-Bewegten durchgemacht und erlebt haben. Ich meine, persönlich bin ich in der italienischen antifaschistischen und antirassistischen Bewegung groß geworden und bin dann zum ersten Mal nach Palästina gekommen, 2001, 2002, und habe dort von eigenen Augen und mit eigenem Erschrecken gesehen, was in Palästina passiert. Und praktisch unter dem israelischen Feuer haben mir sehr viele oder fast alle Palästinenser, Palästinenserinnen haben mich gefragt, wo ist die Welt, warum unterstützt die Welt diese israelischen Menschenrechtsverletzungen, tu doch was. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe jetzt seit den letzten 20 Jahren in der Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte mitgearbeitet.
Die Frage, wie man sich gegen die israelische Politik stellt, ist natürlich eine zentrale. Und das versucht die BDS-Bewegung auf ihre eigene Art. Schildern Sie uns doch noch einmal ganz kurz, was ist die BDS-Bewegung? Was sind Ihre konkreten Ziele?
Die BDS-Bewegung, also ganz einfach, um mal diese Abkürzung zu erklären, das steht für Boykott, Investitionsentzug oder auf Englisch Divestment. Das bedeutet, dass man Institutionen und Unternehmen dazu auffordert, nicht in Firmen oder Banken, die sich an israelischer Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen, zu investieren. Und das Dritte, das S der Sanktionen, das sind gezielte Sanktionen, wie zum Beispiel ein Militärembargo, die Regierungen verhängen sollten. Und ich denke, da ist wichtig zu sehen, wann und wie diese Bewegung gegründet wurde. Und das war 2005, als die breiteste palästinensische Koalition der Zivilgesellschaft dazu aufgerufen hat, zu dem zu dieser BDS-Bewegung. Und das kommt genau ein Jahr nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs gegen den Mauerbau. Und dieses Urteil hat nicht nur die Mauer als unrechtlich anerkannt, sondern auch aufgezeigt, dass die internationale Gemeinschaft eine Verpflichtung hat, Israels Verletzungen der Menschenrechte und des internationalen Rechts nicht anzuerkennen, ihnen nicht zu helfen und stattdessen sicherzustellen, dass diese Verletzungen aufhören.
Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, eben nur die eine Seite der Medaille ist und dass die andere sich eben doch nicht nur gegen Organisationen, Banken, Militär richtet, sondern eben auch gegen Individuen. Also ich sage nur mal einen Fall. Im April 2002 forderten 123 Akademiker in einem Brief an die Zeitung The Guardian, dass britische und europäische Hochschulen ihre Zusammenarbeit mit israelischen Institutionen stoppen sollten. Im Juni 2002 entfernte dann die ägyptische Professorin Mona Baker, die zuvor den Brief unterzeichnet hatte, ihre Fachkollegen gegen deren Willen aus dem Herausgeberteam von zwei sprachwissenschaftlichen Zeitschriften. Sie wolle keine offizielle Verbindung mit einem Israeli fortsetzen. Ist also die Kritik, dass BDS nicht zwischen Regierung und Zivilgesellschaft unterscheidet, nicht doch berechtigt?
Es ist sehr klar, und wenn Sie auf die Webseite und auf die Dokumente der BDS-Bewegung gehen und wir auch dieser Brief, den Sie zitiert haben, hier geht es um einen Boykott der israelischen Institutionen. Und das ist der große Unterschied auch zwischen dem Boykott zur Zeit Südafrikas und dem Boykott der Palästinenser und Palästinenserinnen, die sehr klar unterscheiden. Und es geht hier nicht um Individuen und auch nicht um ihre Meinung. Es geht um die Institutionen und es geht im Zweifelsfall um Individuen, die Institutionen repräsentieren. Es geht hier auch nicht, und das ist auch sehr wichtig, um Identität, sondern um Mittäterschaft oder Täterschaft.
Eine Universität ist natürlich eine Universität, also eine Institution, und ein Professor, eine Professorin aus dieser Institution sozusagen wird ja deswegen dann gebrandmarkt, sage ich jetzt mal, weil er dieser Institution angehört, nicht wahr?
Nein, wenn er sie repräsentiert und die israelischen Universitäten wie viele andere Institutionen in Israel sind natürlich mitschuldig, wenn sie zusammenarbeiten, und das tun sie mit dem israelischen Militär und der israelischen Regierung, um das israelische System der Unterdrückung instand zu halten und instand zu setzen. Und dieses System der Unterdrückung, das in dem Westjordanland, in Gaza, in den besetzten Gebieten und auch gegenüber der Palästinenser und Palästinenserin, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben, sich ausdrückt und die auch dieses Jahr nicht nur von Human Rights Watch, sondern auch von der führenden israelischen Menschenrechtsbewegung B'Tselem als ein System der Apartheid anerkannt wurde, wo eben diese Institutionen und auch die akademischen Institutionen eine Rolle spielen.
Ich würde Sie einfach nur mal ganz konkret bitten zu sagen, das Existenzrecht Israel, ja oder nein?
Die Frage der BDS-Bewegung, und deswegen antworte ich Ihnen da nicht drauf, weil die Frage der BDS-Bewegung ist nicht die Frage, ob man eine Einstaaten- oder Zwei-Staaten-Lösung hat. Das ist eine Frage, die in Verhandlungen herausgefunden werden muss, wo viele Leute verschiedener Meinung sind. Die Frage der BDS-Bewegung ist, dass was auch immer herauskommt, muss die internationalen Rechte und die palästinensischen Rechte und die Menschenrechte aller, die dort leben, respektieren und anerkennen. Und auf palästinensischer Seite sind das drei Rechte. Das erste ist die Beendigung der Besatzung und des Mauerbaus und der Siedlungen. Das zweite sind das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Und wir müssen uns auch da vor Augen halten, dass mehr als die Hälfte des palästinensischen Volkes seit der Gründung Israels von ihren Häusern, Dörfern und Ländern vertrieben wurde.
Na, ich wollte nur hier kurz einhaken und fragen, ob das von Ihnen geforderte Rückkehrrecht aller palästinensischen Flüchtlinge und deren Nachkommen nicht auf das faktische Ende des Staates Israel hinausliefe.
Nein, nicht unbedingt. Und ich finde, es ist sehr wichtig, und da rede ich wieder, und da kann ich auch direkt eine israelische Organisation zitieren, Sukkot, die sich der Erinnerung und der Vergangenheitsbewältigung in Israel widmet. Und die ganz klar sagt, das Entscheidende hier ist, dass man weder die Flüchtlinge noch das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, das ein Recht ist, das von den Vereinten Nationen unterschrieben ist und verteidigt wird, negieren kann. Rückkehr kann bedeuten, dass alle endlich in Gerechtigkeit leben können.
Die deutsche Bundestagsresolution bezeichnet den BDS ja als antisemitisch. Das weist ihre Bewegung immer wieder von sich. Aber gibt es andere Kritikpunkte an der BDS-Bewegung eigentlich, die Sie nachvollziehen können?
Ich muss sagen, ich kann es zu einer gewissen Weise auch nachvollziehen, dass in Deutschland es ein Problem gibt, was die deutsche Vergangenheitsbewältigung angeht und die deutsche Geschichte mit Antisemitismus angeht. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man das tut. Und die BDS-Bewegung ist eine der globalen Bewegungen, die den Antisemitismus verurteilt. Aber das Entscheidende hier ist, dass dann die Bundestagsabgeordneten ja eigentlich die Berichte ihres Bundesverfassungsschutzes über Antisemitismus lesen sollten und feststellen sollten, dass gerade ein Tag vor diesem unsäglichen und undemokratischen Beschluss der Bericht herausgefunden hat, dass 90% der antisemitischen und fremdenfeindlichen Angriffe der Rechtsextremen zuzuschreiben sind. Und die sind sicher nicht Teil der BDS-Bewegung.
Wenn man auf den deutschen Straßen allerdings die Demonstrationen nach den letzten Attacken oder Kriegsausbrüchen im Gazastreifen und Israel sieht, dann sind das natürlich nicht AfD-Anhänger in erster Linie, sondern es sind arabischstämmige Menschen, die, da werden Sie mir nicht widersprechen können, antisemitische Parolen schon auch ausrufen.
Ich glaube, da würde ich gerne ein paar Bemerkungen machen. Auf der einen Seite, gerade in Deutschland, es die Migranten für Antisemitismus verantwortlich zu halten, halte ich doch sehr gefährlich und ein Zeichen davon, dass in Deutschland die Vergangenheitsbewältigung nicht funktioniert hat. Weil Deutsche brauchen wirklich niemand anderen für Antisemitismus verantwortlich zu halten. Die zweite Geschichte, denke ich, die wichtig ist, ist die Boykottbewegung BDS hat nichts mit Judentum zu tun, genauso wenig wie andere antirassistische und antikoloniale BDS-Bewegungen vorher. Und die Idee, dass Kritik an Israel und seiner Politik, einem Staat, der Menschenrechte verletzt, mit einer Position gegenüber Juden gleichgesetzt wird, ist ja an sich schon antisemitisch. Ich meine, die Juden haben nicht die gleiche Meinung und wie die Juden mit Israel oder mit Menschenrechtsverletzungen von Israel gleichsetzen will, der sollte wirklich gleich gestoppt werden, weil was man wirklich sieht, und das ist auch in Deutschland der Fall, das wird nur von den Medien nicht gezeigt, ist, dass immer mehr jüdische Organisationen sich der BDS-Bewegung anschließen und israelische Politik kritisieren. Ich brauche da nur in die Vereinigten Staaten zu gehen, wo Jewish Voice for Peace schon über 200.000 Anhänger hat und jeden Tag stärker wird. Ich denke, das Entscheidende hier ist eine Kritik an Israel wie an jedem anderen Staat möglich zu machen, um sich auf das konzentrieren zu können, was wichtig ist. Wie schaffen wir es, demokratisch, gewaltfrei eine Welt zu schaffen, die Menschenrechte verteidigt und die sich gegen alle Formen von Rassismus stellt, ob das Antisemitismus ist oder israelische Apartheid. Rassismus sollte im 21. Jahrhundert nicht mehr möglich sein. Und da müssen wir zusammen aufstehen dagegen. Und ich denke, da sollten wir alle einverstanden sein.
Sie sagen, immer mehr jüdische Organisationen bekennen sich zum BDS. Ich sage, immer mehr Juden fliehen auch zum Teil nach Israel, sehen das als einen Schutzraum. Ich spreche jetzt gleich mit einer jungen jüdischen Schriftstellerin, die auch eine ganz eigene Haltung zum BDS hat. Aber ich danke Ihnen jetzt erstmal sehr für Ihre Auskünfte, für Ihre Haltung, für Ihre Meinung und verabschiede mich und danke Ihnen für das Gespräch. Der BDS ist eine gewaltfreie Bewegung, die sich für die Rechte der vom Apartheidstaat Israel geknechteten Palästinenser einsetzt. So in etwa hat das gerade die politische Aktivistin, die erklärte BDS-Organisatorin, gesagt. Wie wirken solche Worte auf eine junge Schriftstellerin aus Deutschland, die zwischen Tel Aviv und Berlin hin und her pendelt und vor kurzem in der Zeit einen wirklich beeindruckenden Aufsatz über den Verlust ihrer politischen Heimat geschrieben hat? Denn, Zitat, die gegenwärtigen Social Justice Bewegungen, die sich selbst als links definieren und fest daran glauben, progressiv zu sein, repräsentieren eigentlich das Gegenteil von freiheitlichem Denken und Handeln. Sie sind in Teilen autoritär und ideologisch. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Nona Funk.
Guten Tag.
Für wie gefährlich halten Sie denn den BDS?
Ich selbst fühle mich jetzt vom BDS nicht bedroht. Ich finde ihn vor allem unangenehm. Gefährlich wird er dann, wenn er natürlich, wie man es im Moment merkt, sehr gut mit so neuen woken und linken Ideologien funktioniert. Das heißt, er setzt sich ja, so sagt er zumindest, für die Menschenrechte und die Freiheit der Palästinenser ein, sieht sich selbst als eine Art Widerstandsbewegung und das einem unterdrückten Volk helfen soll. Und das sind natürlich so Begrifflichkeiten, die im Moment extrem gut funktionieren. Widerstand funktioniert gut, Unterdrückung funktioniert gut, also der Kampf gegen die Unterdrückung. Und da schließt sich sozusagen der BDS rein theoretisch und auch mit den Zielen, die er hat, sehr gut ein in all die Bewegungen, die im Moment extrem en vogue sind, vor allem ja auch unter jungen Leuten und die sich selbst engagieren im Antirassismus und so weiter. Also das ist sozusagen, da gibt es einen sehr gut funktionierenden Schulterschluss und der kann natürlich langfristig dann auch gefährlich werden.
Warum ist das so, dass das bei jungen Leuten, Sie haben es gerade gesagt, gerade so besonders gut zieht, diese anti-israelische Haltung, die dann ja eben doch schnell auch ins Antisemitische abgleiten kann?
Ich glaube, es funktioniert deshalb so gut, weil eben Israel als Unterdrücker gesehen wird. Also es gibt eben in diesen Bewegungen die Vorstellung, dass es Unterdrücker und Unterdrückte gibt und dass diese Unterdrückten sich sozusagen von ihren Unterdrückern unbedingt befreien müssen. So. Und dieses dichotome Weltbild kann man wunderbar sozusagen jetzt auf Israel anwenden, besonders von denjenigen natürlich, die Israel überhaupt nicht kennen. Diese Vorstellung, Israel sei jetzt sozusagen ein unterdrückender Staat und die Palästinenser seien das unterdrückte Volk, das ist etwas, wofür man sich dann sozusagen engagieren kann und wofür man brennen kann. Aber dieses sehr einfache Erklärungsmodell funktioniert dann natürlich nicht mehr, wenn man sich mit der israelischen Gesellschaft wirklich auseinandersetzt und wie die aufgebaut ist. Aber das passt einfach wahnsinnig gut.
Sie sind ja selber häufig in Israel. Haben Sie denn ein gewisses Verständnis dafür, dass es vielen Menschen seltsam vorkommt, dass man diesen Staat Israel nicht genauso hart und kritisch angehen kann oder kritisieren kann, wie man andere Länder vielleicht angehen würde?
Ist das so? Also ich habe das Gefühl, dass Israel ständig kritisiert wird und hart angegangen wird. Also wir haben das ja jetzt gerade auch bei der Olympiade erlebt, dass dann bestimmte Kämpfer und Sportler nicht gegen Israel antreten wollten. Bei China passiert sowas dann nicht. Also es gibt ja genug Gesellschaftssysteme, es gibt Staaten in dieser Welt, die hochproblematisch sind und die viel weniger sozusagen Degradierung und Kritik erfahren, wie es Israel erfährt.
Wenn wir also mal auf Deutschland beziehen, dann ist natürlich der Vorwurf schon so, dass es eine gewisse Blindheit gibt. Auch diese Resolution, diese Anti-BDS-Resolution 2019, wird ja scharf kritisiert auch, weil man sagt, dadurch antwortet man auf Boykott wiederum auch nur mit Boykott von bestimmten Leuten. Sehen Sie da auch eine gewisse Problematik? Oder würden Sie sozusagen auch als jemand, der zwischen Tel Aviv und Berlin hin und her pendelt, sagen, ich fühle mich eigentlich dadurch gesichert und geschützt durch so eine Art von Politik?
Also ich glaube, dass es wichtig war, dass dieser Beschluss gefasst wurde. Man sieht ja jetzt auch trotzdem in Kulturinstitutionen, dass Personen sozusagen in hohe Positionen kommen können, die sich vor Jahren und immer wieder auch sehr, ich kann gar nicht sagen, kritisch zu Israel geäußert haben, aber sozusagen schon sozusagen in einer Art und Weise, die ein antisemitisches Weltbild eigentlich vermuten lässt. Und diese Personen können weiterhin in Kulturinstitutionen wirksam sein. Also ich glaube, dieser Beschluss war vor allem einfach auch ein Zeichen an die Kulturinstitutionen, darauf zu achten. Man findet eben in vor allem Kulturinstitutionen auch in der Kunstwelt extrem, extrem viele BDS-Anhänger und um nicht langfristig sozusagen nur noch Veranstaltungen zu planen, in denen dann sehr eindeutig ein negatives Israel-Bild vermittelt wird, glaube ich, war es wichtig zu sagen, so hier, so geht das eigentlich nicht und das wollen wir nicht, da müsst ihr drauf achten. Aber es ist ja kein richtiges Gesetz, es ist ja eigentlich sozusagen nur ein, wenn man so will, ein Vorschlag oder eine Erinnerung, ja.
Genau, die baut natürlich einen gewissen moralischen Druck auf Institutionen aus.
Absolut.
Und das ist, haben Sie selber schon mal in irgendeiner Weise Kontakt gehabt mit der BDS-Bewegung in Ihrem Umfeld, mit jemandem zusammengetroffen, wenn Sie sagen, im Kulturbereich ist das gang und gäbe?
Also, in der Literatur geht es noch. Ich habe aber sehr viele Freunde, die wirklich in einer bildenden Kunst tätig sind und da ist das ganz extrem. Es ist wirklich ganz extrem, wie der wirklich die bildenden Künste weltweit sich extrem stark sozusagen pro-palästinensisch gebärden.
Das Argument auch von Frau Mantovani gegen die antisemitische Zuschreibung beim BDS war, dass 90% aller antisemitischen Straftaten in Deutschland belegbar von rechts, also von Rechtsextremen ausgeht.
Also erstmal bin ich mir wirklich nicht sicher, ob diese Statistiken so stimmen, muss ich sagen. Das würde ich jetzt, da würde ich wirklich gerne nochmal reingehen und wirklich gucken, ob das, ob jetzt 90% aller antisemitischen Straftaten von rechts kommen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren große Schwierigkeiten überhaupt gehabt, antisemitische Taten so juristisch dingfest zu machen. Also was ist Antisemitismus? Ne? Also mir ist zum Beispiel vor Jahren mal auf einer Veranstaltung, da hing ein Bild von mir, da ist ein Hitlerbart über meine Oberlippe gemalt worden. So, ich bin juristisch dagegen vorgegangen, aber es war eine Grauzone. Hätte man mir zum Beispiel ein Hakenkreuz auf die Stirn gemalt, dann wäre es, dann wäre das juristisch, hätte ich das sozusagen wirklich vor Gericht bringen können. So aber nicht. Also es gibt da Graubereiche und es ist ein Problem. Da muss sowieso sozusagen auf rechtlicher Ebene zukünftig was getan werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich in dem Text insbesondere das linke Milieu angesprochen habe, weil ich natürlich mich aufgrund meines Alters, meiner eigenen Arbeit als Schriftstellerin in einem und auch selbst sozusagen politisch immer eher in einem progressiv linken Milieu selbst verortet habe und in den letzten Jahren festgestellt habe, dass ich dort als Jüdin nicht mehr sicher bin. Und zwar natürlich jetzt nicht körperlich nicht sicher, ja, sondern nicht sicher in dem Sinne, dass ich sozusagen dort konfrontiert werde mit anti-israelischen Ressentiments, die dann aber auch ganz tief, wenn man dann fragt und so, dann gehen die wirklich ganz tief eben dann auch in antisemitisch an und dann wiederum in antijudaistische Vorurteile. Also da gibt es wirklich eine Kontinuität, die von den Personen, die selbst sich als antizionistisch oder israelkritisch bezeichnen, oftmals gar nicht gesehen werden. Das hat natürlich auch mit fehlender Bildung zu tun, ja. Also was gibt es sozusagen, was war der Antijudaismus? Welche Vorurteile hat der Antijudaismus geschürt? Welche Vorurteile befinden sich sozusagen immer noch in unserem Denken, und zwar in dem Denken jedes einzelnen Europäers? Und da gibt es ganz wenig Auseinandersetzung. Auch weil in den letzten 75 Jahren natürlich Antisemitismus sehr konzentriert darauf bezogen wurde, auf diese 12 Jahre Nationalsozialismus. Und es gibt so eine Fantasie eben, dass Hitler diesen Antisemitismus erfunden hat und dass er theoretisch natürlich dann auch mit Hitler gestorben ist. Aber das ist ja auch historisch überhaupt nicht richtig. Ja, also er hat natürlich sozusagen den Antisemitismus benutzt, aber der Antisemitismus existierte vorher und der Antisemitismus sozusagen war ein Ergebnis des 2000 Jahre alten Antijudaismus. Also diese Kontinuitäten werden nicht gesehen und werden nicht verstanden und wenn man wirklich zuhört, was Personen sagen, die sozusagen sich als israelkritisch oder antizionistisch selbst bezeichnen würden, dann sind das Vorurteile, die sozusagen, wenn die ausgesprochen werden, kann man Israeli mit Jude austauschen und dann sind das genau dieselben Sachen, die, was weiß ich, die Kirche oder so über Juden gesagt hat noch vor 1000 Jahren. Und sich in so einem Umfeld zu bewegen als Jüdin ist extrem unangenehm, auch weil man immer in die Pflicht genommen wird, sich zu Israel zu äußern. Nun lebe ich auch in Israel sozusagen, aber ich bin keine Israelin, ich bin deutsche Staatsbürgerin. Und es macht auch Angst, übrigens Freundschaften zu verlieren. Also ich habe das jetzt ganz stark wieder gespürt im Mai während des letzten Konflikts, dass Personen, die mir eigentlich nahestehen, jetzt nicht die allerengsten Freunde, aber doch enge Bekannte, dann zum Beispiel total schräge Infografiken und so geteilt haben. Und dieser Moment plötzlich, dass man Menschen verliert aufgrund dieses Konfliktes, der ist sehr speziell und der macht auch traurig.
Vielen Dank für das Gespräch, Mona Funk.
Dankeschön.
Debattenkämpfe, habe ich am Anfang gesagt. Und ich glaube, Bis hierhin ist schon recht deutlich geworden, was das mit Blick auf den BDS heißt. Bei mir ist jetzt Jürgen Kaube, Feuilleton-Herausgeber der FAZ, der zuletzt in den verschiedenen Debatten um die BDS-Bewegung immer wieder Stellung bezogen hat. Ich grüße Sie, Herr Kaube.
Hallo.
Mirna Funk hat gerade gesagt, dass es inzwischen sehr viele BDS-Anhänger in der deutschen Kunstszene gäbe und sie sich als jüdische Schriftstellerin im progressiven Milieu, Zitat, nicht mehr sicher fühlt. Antisemitismus bei den Linken, ist das eigentlich etwas Neues?
Na, sagen wir mal, eine scharf negative Einstellung zum Staat Israel. Das ist etwas, was es schon länger gibt. Das war schon in der Studentenbewegung 1968 so ein Thema. Es gab dann sogar Anschläge auf ein jüdisches Altersheim zum Beispiel in Frankfurt. Und eine Identifikation mit der palästinensischen Sache. Und das hat vielleicht auf der Linken zwei Gründe. Das eine ist natürlich ein Staat, der auf einer Religion gründet, das ist etwas Fremdes für Linke, wie überhaupt Staatlichkeit und Religiosität oft polemisch betrachtet werden. Und dann natürlich ein Staat, der mit starker Unterstützung der Vereinigten Staaten immer rechnen konnte. Und auch das ist natürlich etwas, was auf der linken Seite seit 1968 so ein kritisches Moment darstellt. Also insofern gab es diese Anti-Israel-Haltung schon immer und der Kampf für die angeblich entrechteten Palästinenser. Also das ist dann die Kontroverse. Sind die so entrechtet und steht denen das zu, dieses Gebiet? Und ob das dann antisemitisch ist, das ist, wenn man so will, die Frage, die ja jetzt diskutiert wird. Also wie weit kann man gegen den Staat Israel sein oder seine Existenzform, ohne antisemitisch zu sein? Das ist vielleicht die Frage, die gerade aufgeworfen wird.
Die Frage, die aufgeworfen wird, unter anderem eben auch von dieser BDS-Bewegung, die ja angibt, dass die Boykotte, die Forderung der Sanktionen, die sie formulieren, nur auf israelische Institutionen abzielen würden, nicht auf jüdische Individuen. So hat das uns zu Anfang der Sendung auch eine Top-BDSlerin nochmal eindeutig versichert. Wie bewerten Sie eine solche Aussage?
Naja, das ist nicht ganz einfach, diese Trennung vorzunehmen, wenn Institutionen durch Personen repräsentiert sind oder Personen im Namen von Institutionen auftreten und die Institution zum Beispiel eine Universität ist. Also es ging ja unter anderem in der Debatte um Achille Mbembe darum, dass er einmal sich angedroht hat, zu einer Konferenz nicht zu kommen, weil dort eine jüdische israelische Wissenschaftlerin aufgetreten ist, die ihrerseits eigentlich Projekte mit Palästinensern hatte, eine Psychologin, die also jetzt keine reaktionäre Person war und die nur den einzigen Mangel hatte, dass sie an einer israelischen Universität unterrichtet, also Mangel für Mbembe. Und da sieht man schon, wie schwer das dann im Einzelfall ist. War das jetzt ein Boykott einer Universität oder war das Boykott gegen eine Person? Ich würde eigentlich sagen, letzteres. Und so ähnlich ist es dann, wenn irgendwelche Popbands nicht eingeladen werden sollen oder gegen israelische Kaufleute, gegen Firmen, gegen Leute, die da irgendwelche Waren herstellen, boykottiert man dann die Institution des israelischen Staats, der ja nicht diese Waren herstellt. Oder sind es nicht am Ende dann doch Individuen oder Personen, die diesem Boykott unterworfen werden? Also ich finde, dass Protest gegen Institutionen ist als Boykott gar nicht so einfach. Der Boykott richtet sich meistens eigentlich doch auf Personen oder Personengruppen.
Genau, dem entgegnet dann die BDS-Organisatoren, dass sie natürlich Personen trifft, wenn sie aber die Institutionen, die mit Israel zusammenarbeiten, repräsentieren, also als Repräsentanten würden sie nicht als Identitätsträger attackiert. Und das war ja ungefähr auch die Argumentation von Mbembe, der kamerunische Politikwissenschaftler, um den eine heftige Debatte entbrannte. Sie haben da selber stark Stellung bezogen. Wie würden Sie eigentlich jetzt im Rückblick, sagen wir mal, die Produktivität dieser Debatte um Mbembe beurteilen?
Naja, die Debatte war ein bisschen versehrt durch ständige Falschdarstellungen der Debatte. Also es bis zuletzt wurde behauptet, er sei von den Ruhrfestspielen ausgeladen worden. Er selbst hat das auch behauptet. Nichts davon ist wahr. Die fanden einfach nur nicht statt wegen Corona. Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung gab zu bedenken, ob das sinnvoll sei, so jemanden zum Auftakt eines solchen Festivals sprechen zu lassen. Also mehr Leid ist nicht produziert worden. Und insofern ist es immer schwer, wenn in solchen Debatten herauskommt, dass eigentlich alles erlaubt ist, dass man alles sagen darf, ob sie nun stimmt oder nicht, dann ist die Debatte oft nicht sehr produktiv. Aber sagen wir mal so, dass die Frage aufgeworfen wurde, wie verhält man sich eigentlich historisch als Historiker oder als Philosoph zu der Existenz der besetzten Gebiete und welches Engagement ist eigentlich moralisch vertretbar, wenn man zusammen auftritt mit, ja, sagen wir mal, Leuten, die sich vorstellen können, dass der Staat Israel verschwindet. Das finde ich ist eigentlich ein sinnvoller Streit. Der wurde ja auch schon vor Bembe geführt. Das ist ein Streit, in dem es eigentlich ein bisschen um die Selbstklärung politischer Positionen in Bezug auf den Nahen Osten geht. Und es ist natürlich ein Streit, der in Deutschland eigene Formen annimmt, weil die Existenz Israels ist nicht irgendeine staatliche Existenz für dieses Land. Das ist etwas, was postkolonial dann oft so ein bisschen angegriffen wird, die Sonderstellung Israels. Und es gäbe doch auch noch anderes Leid auf der Welt, das ist sicherlich wahr. Die Bundesrepublik ist auf so, so besondere Weise mit dem Staat Israel und der Schutzfunktion dieses Staates für Juden verbunden, dass meiner Ansicht nach es gar nicht anders geht, als dass wir in diesen Diskussionen sehr, sehr präzise argumentieren müssen und sehr, sehr zurückhaltend, was Lehrmeisterei gegenüber dem Staat Israel angeht.
Vielen Dank, Herr Kaube, für Ihre Einschätzung.
Gerne.
BDS. Diese Buchstabenfolge wird uns wahrscheinlich noch lange verfolgen. Denn der Israel-Palästina-Konflikt kennt kein klares Schwarz oder Weiß. Dass die israelische Politik seit Jahren hart an der Grenze des Völkerrechts agiert und den Palästinensern großes Leid zufügt, ist nicht zu leugnen. Wie man dagegen vorgehen soll, bleibt allerdings nicht nur eine Frage der strategischen, sondern eben auch der moralischen Haltung. In einem Land wie Deutschland, in dem noch vor weniger als 90 Jahren Schilder mit Boykottaufrufen in den jüdischen Schaufenstern hingen, überrascht das offenbar große BDS-Verständnis linksliberaler und postkolonialer Kulturschaffender. So einleuchtend manche Forderung dieser Bewegung klingen mag, ihr Schweigen zur Frage des Existenzrechts Israel macht sie im Grunde unmöglich. Und wenn das amerikanische Model Bella Hadid kürzlich ihren 43 Millionen Followern auf Instagram verkündete, dass Israel, Zitat, ethnische Säuberungen betreibe, dann, spätestens dann, bleibt einem endgültig die Spucke weg. Wer sich in Deutschland zum BDS bekennt, der muss sich erklären. Er muss sich erklären dürfen, ja, aber eben auch die Kritik all jener aushalten, die den Staat Israel nicht einfach so preisgeben wollen. So in etwa lautet mein persönliches Resümee dieser Folge des Podcasts für Deutschland. Es bleibt mir sehr für Ihr Interesse zu danken und mich schon auf das nächste Mal zu freuen. Bis dahin, viel guten Streit.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.